Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Moin, das sage ich ganz bewusst, denn meine heutige Gesprächspartnerin bei Guten Morgen, dem Podcast von Backstage Classical, kommt so wie ich aus dem schönen Bremen und nicht nur das, sondern auch aus Bremen-Ost, nämlich aus Marndorf. So, und jetzt sitzt sie aber nicht mehr da, sondern ist im schönen Paris und Country Managerin für die Dachregion, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei einem Streaming-Anbieter mit dem Namen Qobuz. Für mich war er bis vor kurzem noch unbekannt, neben all den großen Streaming-Anbietern, die wir so kennen, bis Mareile mich angerufen hat und mir das Geschäftsmodell erklärt hat, unter anderem auch die fairen Ausschüttungen gegenüber Künstlerinnen und Künstlern. Und dann haben wir beschlossen, eine kleine Kooperation einzugehen. Zum Beispiel featuren wir die Musik, die wir besprechen bei Backstage Classical über Qobuz und dort haben wir dann auch eine Playlist zur Verfügung gestellt bekommen, die Backstage Classical Playlist, auf der ihr Musik hören könnt, die zu unseren Themen, zu unseren Texten passt. Hört sich alles ein bisschen wie Partnerschaft und Werbung an, ist es vielleicht auch, aber unser heutiges Gespräch hat auch einen Anlass. Denn gerade bei Streaming-Anbietern ist die Kritik immer groß, ja, was bleibt denn am Ende bei Künstlerinnen, Künstlern, bei den Orchestern, bei den Komponistinnen und Komponisten übrig? Das ist vollkommen intransparent bei den meisten großen Anbietern, so wie bei Apple Music oder bei Spotify. Das wollte Qobuz ändern und hat einen Auftrag rausgegeben, mal festzustellen, wie viel eigentlich pro Stream bei den Künstlerinnen und Künstlern hängen bleibt. All das werde ich gleich mit Mareile Heinecke von Qobuz debattieren, aber erst einmal werden wir ein bisschen gucken, wie das Streaming-Geschäft unser Musikhören verändert hat. Aber am besten fangen wir jetzt einfach an mit einem herzlichen Moin und einem guten Morgen, liebe Mareile.
Guten Morgen.
Wir reden ja schon einige Zeit davon, dass der Aufnahmemarkt im großen Wandel ist. Er ist immer noch im Wandel und wir sehen das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel, dass das Radio eine neue Rolle sucht. Wir sehen, dass die Labels eine neue Rolle suchen. Es gab gerade eine Meldung bei uns bei Backstage Classical, dass das Label Dabringhaus und Grimm 20.000 CDs verschrotten musste, weil da irgendwelche GEMA-Gebühren fällig wurden. Wie nehmt ihr das wahr? Hat die CD überhaupt noch eine Zukunft oder ist inzwischen alles auf Stream ausgerichtet?
Also ich glaube, die CD wird langfristig nicht bestehen. Das liegt einfach daran, dass es kein besonders schönes Medium ist, also rein vom haptischen, vom visuellen und ja auch ja umweltbelastend, ne? Also sehr viel Plastik im Gegensatz zu der Schallplatte, die ja wirklich so ein richtiges Kunstobjekt ist, die man gerne in der Hand hält, die man ja fast als Bild zu Hause aufstellen kann und die ja einen richtigen Boom gerade erlebt. Also gerade im letzten Jahr hat die Schallplatte erstmals die CD übertroffen in Bezug auf Umsätze. Von daher glaube ich, langfristig Schallplatte wird es immer geben, des Kunstobjekts wegen, aber ich glaube, die CD ja hat nicht mehr so richtig die Daseinsberechtigung jetzt, wo es das Streaming gibt.
Du sagst es schon, der digitale Markt, den kann ich mir ja auch nicht an die Wand hängen, ja? Also ich hänge mir euch nicht an die Wand und guck mir dabei an, was ich so höre. Aber wo orientiert ihr euch? Also ihr versucht ja, also alle Streaming-Anbieter versuchen mehr oder weniger ja auch eine Sinnlichkeit, eine eigene Welt zu schaffen, in der ich mich zu Hause fühlen soll. Das scheint für die klassische Musik besonders schwer zu sein, weil da gibt es Interpreten, da gibt es lange Sätze, da gibt es Komponisten, also da geht alles quer und querbeet und es ist wahrscheinlich viel schwieriger zu katalogisieren als zum Beispiel eine Popmusik. Wenn ich Michael Jackson hören will, höre ich halt Michael Jackson, gebe das ein und kriege den Kram da. Was sind die Herausforderungen bei der Klassik?
Ja, die Klassik hat auf jeden Fall eine Sonderrolle da. Also die gerade die Katalogisierung, die du angesprochen hast, versuchen wir aufzufangen, indem wir Metadaten sehr umfangreich abbilden. Also wir sowohl bei der Popmusik als auch bei der klassischen Musik kann man bei uns auf jeder Album- und Track-Ebene genau sehen, wer beteiligt war, welcher Toningenieur bei der Aufnahme involviert war, wer das Songwriting verantwortlich war. Und so weiter. Und das ist bei der Klassik natürlich nochmal wichtiger, weil es ja auf die Art der Einspielung ankam, wann wurde das Stück geschrieben, nicht nur, sondern auch wann wurde es eingespielt. Aber die klassische Musik mit ihrem Werk, mit dem Interpreten, mit dem Komponisten so wiederzugeben, wiederzuspiegeln, wie die Popmusik das relativ einfach macht, kann man nicht. Deswegen haben sich ja andere Anbieter, zum Beispiel Apple, hat sich dazu entschieden, das Klassische komplett aus ihrer normalen Streaming-App abzukapseln und eine eigene App zu gründen.
Genau, Idagio, vor anderthalb Jahren oder sowas passiert, genau.
Genau, Idagio war, glaube ich, der erste Service, wenn ich mich nicht irre, der einen komplett eigenständigen Classic-Service angeboten hat. Und wir versuchen es bisher zum Glück immer noch recht erfolgreich unser normales Angebot, unser Standardangebot zu inkludieren, weil wir einfach möchten, dass die Classic auch ein größeres Publikum anspricht. Und wir sehen es eigentlich immer mehr, dass auch viele junge Leute heute von der Classic angesprochen werden und nicht immer nur Hip-Hop und Rap hören oder reine Unterhaltungsmusik, sondern sich auch mehr und mehr für Classic interessieren.
Das heißt, die Philosophie ist schon breit aufgestellt zu bleiben.
Ja, genau. Und dann gibt es so Übergänge wie Neoklassik, Filmmusik, die ein bisschen mehr das breite Publikum anspricht, wo dann die Klassik-Puristen sich eher abgeschreckt fühlen. Mhm. Aber wir fahren da eigentlich ganz gut mit, indem wir versuchen, beides anzubieten.
Ja, indem du alles hast, kann ich mir natürlich auch alles raussuchen. Wie ist das überhaupt mit den Klassik-Kunden? Wie gibt es da interne Statistiken bei euch? Weil wir Klassik-Fuzzis gelten ja in technischen Belangen immer als, etwas langstielig. Und wir kommen immer, wenn die Party schon gelaufen ist, und sagen, wo ist denn eigentlich die Party? Ist das beim Streaming auch so, dass die Klassik erstmal brauchte, dass wir noch festgehalten haben an diesen, schönen Schallplatten, haben wir lange festgehalten. Dann finden wir auch noch irgendwie, wir müssen etwas zu Hause haben und uns eine CD wenigstens ins Regal stellen, weil wir wollen Musik eben nicht nur hören, wir wollen sie auch besitzen. Ist das etwas, worauf ihr als Streamingdienst auch eingehen müsst? Sind wir Klassik-Leute anders?
Ja, ich glaube, so Stereotyp möchte ich das gar nicht sagen, aber was wir auf jeden Fall, also generell ist Klassik erstmal unser drittmeistgehörtes Genre, nach Rock und Pop, und dann Klassik und dann Jazz. Also es hat schon einen großen Stellenwert, und was wir sehen ist, dass es im Download-Bereich, also Cobas bietet ja wohl sowohl Streaming-Abonnements als auch Musik zum Kauf im Download-Store, dass es gerade im Download-Bereich noch einen gewichtigeren Stellenwert hat. Also genau wie du das beschrieben hast, liegt vielleicht auch mit dem etwas höheren Alter der typischen Klassik-Konsumenten zusammen, die sich ihre Musik, das vielleicht auch, aber die sich vor allem ihre Musikbibliothek aufbauen möchten, so ein bisschen diese Sammler-Mentalität haben und dadurch dann das Album nicht nur streamen möchten, sondern aus Angst, vielleicht es irgendwann nicht mehr verfügbar zu haben, auch gleich kaufen, damit sie es immer für sich auf der Festplatte gespeichert haben können.
Ja, lustig, oder? Dieser Besitzanspruch, das ist schon interessant, dass wir das immer noch im Kopf haben. Und darauf geht ihr eben auch ein. Wie ist das denn mit anderen Sachen, die wir regelmäßig machen? Vor kurzem auch bei uns bei Backstage Classical haben wir einen großen Essay über die Zukunft des Radios gesehen. Und da war die Frage, ob wirklich alle regionalen Radioanstalten noch Klassiksender brauchen, indem sie jeden Tag 24 Stunden klassische Musik spielen. Mein Argument war, müsste man einfach mal hinterfragen, weil durch Streaming haben wir ja alle Musik immer at the fingertips. Dann wurde gesagt, ja, aber die Sender, die kuratieren das. Und jetzt sieht man, auch bei euch, ich glaube auch ein bisschen bei Apple Music, dass da tatsächlich auch ihr dieses Kuratieren ernst nehmt.
Ja, genau. Also das Kuratieren, das ist bei uns wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der in meinen Augen uns auch ein bisschen zum das ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal einfach von Cobas, weil künstliche Intelligenz bei uns eine sehr, sehr marginale Rolle spielt im Vergleich zu allen großen Plattformen. Also Algorithmen kommen bei uns so gut wie gar nicht vor. Mhm. Alles, was wir den Userinnen und Usern präsentieren, ist von unserer Redaktion von Hand ausgewählt. Wir hören wirklich jede Woche in die Neuheiten rein und suchen dann unsere Prios raus, schreiben dafür Rezensionen, um so ein bisschen gesamtheitliches Erlebnis zu bieten. Die Playlists werden von unserer Redaktion kuratiert, sowohl im klassischen Bereich als auch für alle populären Genres. Und genau, also von daher würde ich sagen, Kuration ist kein Argument für Radio. Aber Ich bin selbst eine große Radiohörerin, immer schon gewesen und auch weiterhin. Und für mich ist das nicht im Widerspruch zum Streaming. Und ich glaube, das betrifft nicht nur Klassikradios, sondern alle Radios. Ich glaube, das ist ein bisschen dieses Gemeinschaftsfeeling irgendwie. Also so geht es mir. Ich höre gerne Radio, weil ich weiß, gleichzeitig hören das auch noch viele andere, genau dasselbe zur selben Zeit. Ich werde auch noch darüber hinaus mit Infos versorgt und ich fühle mich dann nicht so isoliert und alleine. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, genau, der Lagerfeuermoment, genau. Das ist, glaube ich, was beim Radio niemals alt wird und was durch Streaming nicht aufgefangen werden kann.
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese Musik, die liegt ja überall ab und ist vorhanden und ist auf Fingerklick da. Ihr macht das mit dem Kuratieren so, dass es tatsächlich so eine Art Magazin gibt. Ne? Ihr habt Interviews mit aktuellen Stars von irgendwelchen Aufnahmen. Ihr, hast du schon gesagt, habt eigene Playlists. Also ich kann mich da sozusagen auch aktuell, selbst in der Klassik, durch die Neuerscheinungen, durch die großen Themen klicken und ihr reagiert auf das, was gerade sozusagen angesagt ist, ja?
Ja, genau. Und die Auswahl, die wir präsentieren in unseren Apps, also wenn du auf die Startseite gehst, dann ist das die Alben, die du siehst, dann von uns hand ausgewählt dargelegt. Das, du findest natürlich im Katalog auch alles andere, was wir vielleicht nicht als Prio ansehen, aber über die Suchmaschine trotzdem auffindbar. Aber wir legen trotzdem als Musikredaktion da, was wir in dieser Woche besonders wichtig und erachtenswert ansehen.
Okay. Okay, soweit der Werbeblock. Und jetzt kommen die kritischen Fragen.
Jetzt
geht's los, jetzt halte ich fest. Genau. Nein, tatsächlich, gerade Musikerinnen, Musiker, Orchester sagen immer wieder, das Streaming gut, dass wir da irgendeine Form gefunden haben, dass die Leute irgendwie ein bisschen was bezahlen und da was abfällt. Aber dann lesen wir ganz oft von irgendwelchen 0,00001 Cent pro Stream, der dann an die Verwertungsgesellschaften oder an die Labels oder an die Produzenten geht, die dann wiederum auch nochmal aufgeteilt werden müssen zwischen Künstlerinnen, Künstlern, Produzenten, Aufnahme und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, der Vorwurf ist immer wieder da, am Stream wird der Musiker, wird die Musikerin auf jeden Fall nichts verdienen. Ihr habt jetzt gesagt, okay, alles ist ein bisschen intransparent, wir wollen mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was war der Anlass, das zu machen und was ist das Ergebnis gewesen?
Ja, die Transparenz hat komplett gefehlt. Kobes gibt es jetzt seit 2007. Zu dem selben Zeitpunkt sind auch die anderen großen Plattformen ungefähr erschienen. Ich glaube, Spotify im selben Jahr. Und bisher hat keiner den Schritt gewagt, irgendwie der Presse, die ein bisschen skeptisch ist, entgegenzutreten und zu sagen, ja, so sieht es wirklich aus, so sind die konkreten Zahlen. Vielleicht auch aus guten Gründen, dass die anderen das nicht gemacht haben. Das lasse ich mal offen stehen. Aber Kobes hat sich immer dafür eingesetzt oder zumindest von sich behauptet, dass wir die Musik als Kunstwerk und auch die Künstlerinnen und Künstler mehr achten, als alle anderen das tun. Was ja ursprünglich angefangen hat mit dem Einsatz für die Soundqualität. Wir wollten nicht das Komprimierte in MP3, sondern wir wollten, dass die Musik genauso abgespielt werden kann, auch digital, wie sie von den Schaffenden damals angedacht war. Und dadurch war dieser Einsatz für alle Musikschaffenden eigentlich bei uns immer ein ganz starker Motor, der uns vorangetrieben hat. Und es schwirrten eigentlich immer schon im Internet irgendwelche Foren, irgendwelche Zahlen rum, die gezeigt haben, Kobes zahlt mehr als alle anderen, aber es wurde nie belegt. Und jetzt haben wir einen offiziellen Audit durchführen lassen von einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die wirklich auf den Cent genau runtergerechnet haben, was wir im letzten Jahr 2024 pro Stream gezahlt haben. Und dabei kommt raus, dass wir ungefähr rund 2 Cent pro Stream zahlen. Also du hattest das eben gesagt.
0,018 Euro.
Genau. Das heißt, für 1000 Streams zahlen wir 18 Euro und ein bisschen mehr, also fast 20 Euro. Wir wissen jetzt noch nicht, ist das mehr oder weniger als die anderen, weil die anderen haben es ja noch nicht gesagt, was sie zahlen. Ja. Aber das war, voilà, das ist schon mal unser Ergebnis. Und was wir auch wissen, ist, dass wir dass wir ein Average Revenue per User, also der durchschnittliche Umsatz pro User, ist bei ungefähr 118 Euro bei Kobes, während der Marktdurchschnitt, und das sind belegte Zahlen, fünfmal geringer ist, also 22 Euro knapp.
Das heißt, und, dass ich das verstehe, das heißt, von meinen Abogebühren, die ich da im Jahr bezahle, gehen diese 117,60 Euro oder sind diese 117,60 Euro letztes Jahr direkt an die Plattenfirmen, Künstlerinnen, Künstler, wer auch immer der Rechteinhaber ist, gegangen.
Nicht komplett, weil natürlich Cobas auch einen kleinen Teil behalten muss, um überleben zu können. Okay. Und das ist ein gängiges Modell, dass ungefähr 70% von dem Wert, den du gerade genannt hast, an die Plattenfirmen geht und 30% bei uns eingehalten werden. Genau.
Okay. Und dann wird es ja wieder ausgeschüttet an die
jeweils Künstlerinnen und Künstler, genau.
Von denen, ne? Also von euch geht das Geld ja an die Labels oder an die Rechteinhaber oder wer auch immer da ist. Und da wird es dann wieder verteilt mit unterschiedlichen Schlüsseln, die aber dann in den Verträgen der einzelnen Plattenfirmen wieder liegen. Weil das ist ja das Komplizierte. Ihr könnt ja das gar nicht ausschütten, weil sozusagen die Rechte für jede Aufnahme wieder unterschiedlich verteilt werden müssen zwischen Librettisten, Sänger, Arrangeur, Komponist und so weiter und so fort. Ja, also das heißt, das nehmt ihr nicht vor, sondern
das machen wir nicht.
Diese 0,018 Euro, die gehen grundsätzlich pro Stream an die Leute und die verteilen das wieder untereinander so, wie sie es besprochen haben.
Und noch ganz kurz, wenn ich eine Sache einwerfen darf, warum ist denn unser Durchschnitt höher? Ist natürlich, weil wir noch nie kostenlose Abonnements hatten. Also alle anderen Plattformen haben werbefinanzierte Abonnements, wo man dann drei Titel Musik hört, dann einen Werbespot anhören muss und es geht weiter. Sowas hatten wir nicht. Das heißt, jeder, der zu uns kommt, muss für ein Abonnement zahlen. Dadurch ist einfach der durchschnittliche Umsatz deutlich höher.
Das macht Sinn und ist auch relativ klar. Dann gibt es immer wieder unterschiedliche, weil das argumentieren die anderen Streamer, wir können das nicht genau sagen, weil es gibt ja unterschiedliche Formen, das zu bewerten. Also ab wann wird eigentlich ein Stream als Stream gerechnet? Ist das bei euch klar? Also ist das gleich vom ersten Klick an oder muss ich erst 20 Sekunden hören oder 10 oder 15?
Es sind 30 Sekunden. Man kann kostenlos 30 Sekunden reinhören und ab dann gilt es als Stream.
Aha, okay. Weil das ist ja auch noch nicht unwichtig, ne?
Und ja, ich glaube, das ist aber bei allen
dann besonders schwierig, ne? Also gibt es da eigentlich unterschiedliche Bezahlungsmechanismen? Also wenn ich eine Beethoven-Symphonie streame, dann habe ich ja sozusagen einen Track nach 30 Sekunden, aber der dauert eine Viertelstunde meinetwegen, irgendein Satz. Und bei einem Popsong dauert es nur ganz kurz. Das macht aber keinen Unterschied, oder?
Nein, das macht keinen Unterschied.
Das heißt, ich wäre als Klassik-Streamer klug, wenn ich möglichst viele einzelne Teile aus der einzelnen Symphonie rausholen würde.
Also das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, die geht dann in Richtung Bezahlmodell, ob das user-centric ist, also nutzerzentriert oder nach Market Share. Ja. Der Großteil aller Plattformen, inklusive Cobas, zahlt aktuell nach Market Share. Ja. Das heißt, alle Nutzer von uns kommen in einen Topf und werden danach aufgesplittet. Genau, und dann gibt es andere Plattformen. Ich glaube, ist den Weg gegangen, mit Universal in Kooperation ein Testmodell user-centric zu bezahlen, wo dann wirklich jeder einzelne Stream bezahlt wird und nicht nach Market Share. Aber das ist noch ein sehr, sehr ausgeklügeltes Konzept.
Ja, da sieht man, wie unausgeklügelt vieles noch ist, ne? Also auch bei den GEMA-Gebühren haben wir ja die gleiche Diskussion momentan, ne? Also wie bewerten wir GEMA-Gebühren für Popmusik im Gegensatz zur klassischen Musik, die viel komplexer und viel länger im Arbeitsfeld ist? Vielleicht dann ja die Studie für 2026 bei euch, dass man sich das nochmal anguckt.
Aber ich glaube, die Diskussion ist auch deutschlandspezifisch. Also in Frankreich kenne ich das zum Beispiel nicht, dass wir diesen Unterschied machen. Okay. Kommt vielleicht ein bisschen später, weiß ich nicht, aber wir sind in Deutschland, haben wir wirklich auch so ein bisschen so eine Alleinstellung. Auch das, was das Radio angeht, das du eben angesprochen hast. Nirgendwo wird so viel Radio gehört wie in Deutschland. Das
ist, Podcast ja auch, ne? Podcast gibt es bei euch dann auch nicht, ne? Also genau, aber dafür kommt ihr ja zu uns, also von daher kein Problem, das können wir uns gut aufteilen. Aber du hast schon gesagt, das ist eigentlich ein französisches Unternehmen, Cobas. Ich kannte das erst überhaupt nicht. 2007 hast du gesagt, seid ihr gegründet worden.
Ja.
Gibt es da spezifische, du wohnst ja auch in Paris, französische Hörvorlieben, die sich unterscheiden von zum Beispiel Deutschen? Also ich sehe das, wenn ich für AT arbeite, dass es komplett unterschiedliche Arbeitsformen der Redaktion gibt und auch ganz unterschiedliche inhaltliche Vorstellungen der Arte-Redaktion Deutschland und der Arte-Redaktion Frankreich. Und ich kann euch sagen, wenn ihr wissen wollt, wie ein europäisches Parlament funktioniert, dann geht mal zu einer Arte-Sitzung. Das ist sozusagen, die sprechen nicht nur zwei Sprachen, sondern die sprechen auch zwei Welten. Ja. Ist das bei euch auch so?
Ja, da kann ich ein ganzes Buch drüber schreiben. Ne? Also ich dachte, dafür haben wir die Zeit heute nicht. Ja. Aber was jetzt den reinen Musikkonsum angeht, ist es wirklich ganz, ganz klassisch, dass die Franzosen lieben alles, was französisch ist. Okay. Deswegen haben wir in Frankreich auch ein besseres Standing und wir sind auch schon bekannter, als wir das in anderen Ländern sind, weil die Franzosen einfach französische Produkte lieben. Ja. Dementsprechend auch bei uns sehr viel lokale französische Musik hören, Chanson française. Okay. Lustigerweise auch viel World Music, was in Deutschland deutlich weniger vorkommt. Okay. Ja, aber sonst auch die klassischen Genres, die wir überall mit denen wir überall gut landen. Also Klassik, Jazz, Rock. Also, da decken wir uns mit den Franzosen, genau.
Ja, das ist lustig, ne? Dass auch in der Musik, in der Rezeption tatsächlich dann innerhalb Europas doch noch so große Unterschiede und so große Vorliebenunterschiede sind. Genau, ist spannend. Meine letzte Frage wäre noch, wir sehen, dass dieser Streaming-Dienst und der Umstand, dass Aufnahmen immer leichter werden. Ich meine, früher mussten da Lastwagen ankommen und Karajan musste noch irgendwie in Szene gesetzt werden und ich weiß nicht was. Inzwischen kann man relativ leicht Orchester sogar aufnehmen. Und viele Orchester werden selbst eigentlich zu Produzenten. Also wir sehen das beim Cleveland Orchestra, wir sehen das bei den Berliner Philharmonikern, die auch mit der Digital Concert Hall, also sogar audiovisuell selbst etwas aufnehmen. Glaubst du, das wird perspektivisch so sein, dass man so ein bisschen die Labels vielleicht auch überspringt und direkt zu euch geht und eigentlich dann viel lukrativer für die eigene Arbeit bezahlt wird?
Das kann sein, dass das langfristig die Marktentwicklung ist. Also gerade bei den, zum Beispiel die Berliner Philharmoniker, die sind vielleicht ein eigenständiges Label, aber sind trotzdem von einem digitalen Vertrieb, an einen digitalen Vertrieb angebunden, der wiederum an uns die Musik ausliefert. Das ist bei Cobus aktuell auch nötig. Also man braucht einen Vertrag mit einem Vertrieb, mit dem wir bereits zusammenarbeiten, so dass die Musik bei uns einfließt. Das ist anders als zum Beispiel im Bandcamp oder ich glaube auch bei Spotify kann man seine Musik einfach als Amateur hochladen. Das geht bei Cobus noch nicht. Beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwann möglich sein wird, weil wir auch der Streaming-Manipulation natürlich vorbeugen möchten und nicht möchten, dass irgendwelche von Robotern generierte Musik einfach zu uns einfließen kann. Deswegen haben wir noch den Weg, dass man, ja, wie gesagt, sich an einen offiziellen Vertrieb wenden muss, mit dem wir bereits kooperieren, über den dann die Musik eingespeist wird. Wenn man aber Amateur ist zum Beispiel und das sich nicht einfach an Major-Labels ganz einfach wenden kann, gibt es sogenannte, wir nennen das technische Aggregatoren, wie DistroKid, TuneCore, wo man relativ simpel ein Abonnement mit denen abschließen kann und dann seine Musik zu uns bekommt. So. Aber wie gesagt, das Thema Streaming-Manipulation ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, wenn wir jetzt einfach alle Türen öffnen würden für jegliche Person, die einfach ihre Musik, dann bringt das Effekte mit sich, die wir auch nicht möchten.
Ist ja auch die Frage von kuratiert oder nicht kuratiert und da wird es ja auch wahrscheinlich hingehen.
Aber die Orchester, die du angesprochen hast, die sind auch, selbst wenn sie ein eigenständiges Label sind, sind die eigentlich immer an offizielle Vertriebe angeschlossen.
Klar. Das wäre meine Frage jetzt, wohin geht das Ganze? Also was glaubst du, wie wird sich das weiterentwickeln? Wir sehen allein an dem Fakt, dass ihr 2007 gegründet wurdet und jetzt fangen wir mal an, irgendwie mit transparenten Zahlen zu operieren, dass sich da viel neu orientiert hat, dass sich da viel sammeln musste, dass sich da viel organisieren musste. Und wir haben eben auch schon gemerkt, was die Klassik betrifft, was der Pop betrifft, dass die Unterschiede betrifft, da scheint auch noch nicht ganz alles sortiert zu sein. Wo siehst du den wirklichen Wandel durchs Streaming für die Musikindustrie? Was wird sich perspektivisch noch verändern? Worauf müssen wir uns da einstellen?
Also ich glaube, generell wie im ganzen Leben wird KI immer wichtiger werden und genauso auch in der Musikindustrie. Und ich glaube, mit dem stärker werden von künstlicher Intelligenz wird die Offensive auch immer stärker. Also das sehen wir ganz deutlich, dass wir einen deutlichen Zuwachs haben an Nutzerinnen, die umso mehr von Hand gemachte Sachen möchten, weil sie eben der alles, was Algorithmen bestimmt ist, entfliehen wollen. So, ich glaube, das wird sich sehr stärker rauskristallisieren in der Zukunft, dass es diese beiden Pole gibt. Und dann hoffe ich, dass wir weiterhin mehr junge Leute anziehen, die wirklich in so einen bewussten Musikgenuss einfach
Das heißt, die sind noch nicht da?
Noch nicht so richtig. Also es werden mehr.
Wo aber sind in die? Was machen die? YouTube.
Ich glaube, die nehmen einfach, ja, also ja, lustigerweise, ja. wirklich, ja. Hören die dann kostenfreie Sachen auf YouTube, wo ja, sie ja. noch nicht mehr ihr Telefon sperren können, mhm. weil das Video muss offen bleiben, sonst hört die Musik auf zu spielen. Aber die sind auch nicht so sehr diejenigen, die sich zu Hause hinsetzen mit einem Glas Wein und dann eine Schallplatte auflegen, sondern eher die Musik unterwegs schnell in der U-Bahn hören, auf dem Weg zur Uni oder was weiß ich. Ich glaube, da ist der Musikgenuss nicht so bewusst, wie es in den älteren Generationen schon oder noch ist. Aber da geht es hin. Also das, wie man auch sieht, ein ganz anderes Geschäftsfeld, aber zum Beispiel in Bezug auf Ernährung. Ja, immer mehr Biomärkte sind in den letzten Jahren erschienen. Das Bewusstsein wird dafür größer. Ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar, dass die Leute weniger Fast Food, McDonald's wollen, sondern sich mehr damit auseinandersetzen, was sie konsumieren, also im Sinne von Lebensmitteln und eben auch in Bezug auf Musikkonsum.
Das finde ich total interessant, weil wir haben angefangen mit unserer Diskussion, das Zukunftsmedium Streaming zu diskutieren, und jetzt merken wir, dass das Medium Streaming eigentlich ein Bewahrer ist und fast schon wieder sich für alte Werte des Hörens einsetzt. Ja? Also das Medium, was das Hören revolutioniert hat, schreibt sich jetzt eigentlich wieder auf die Fahnen, ey, bei uns könnt ihr entschleunigen und bei uns könnt ihr eigentlich das kriegen, was ihr mit dem Hören schon immer wieder kriegen wolltet. Ein bisschen interessant eigentlich, oder? Dass man so wieder immer zurückkommt zu den Wurzeln.
Auf jeden Fall. Genau, das ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt, eine gute Bilanz.
Wenn ihr Kobus ausprobieren wollt, bei uns, also wir haben ja eine kleine Partnerschaft, das muss man hier auch transparenzweise nochmal sagen, könnt ihr bei uns auf die Seite gehen, da gibt es eine kleine Anzeige, noch immer offen, über den Link kriegt ihr, glaube ich, einen etwas günstigeren Einblick, ihr könnt überhaupt erstmal kostenlos testen für 3 Monate, so ist es, glaube ich, ne?
Zwei Monate?
Okay, zwei Monate. Ja, notfalls hängt noch einen dran, ist auch egal. Also guckt doch einfach mal rein, genau, wir haben da auch eine Playlist von Backstage Classical, die füllt sich so langsam. Da könnt ihr auch mal raufgucken. Testet es einfach mal aus, guckt mal vorbei und schaut, ob es was für eure Ohren ist oder nicht.
Ja, und stöbert vor allem im Magazin, das ist auch wichtig.
Genau, im Magazin, wo es die Interviews und die Tipps gibt, das könnt ihr machen. Genau. Und dann kommt ihr aber auch ganz schnell wieder zurück zu uns und stöbert bei uns weiter. Genau. Ja. Also, liebe Leute, hört mal rein. Mareile, vielen herzlichen Dank für den kleinen Einblick in die Streaming-Welt. Ich wünsche dir einen schönen Tag im werde ich fast neidisch, schön in Paris und schöne Grüße und auf bald irgendwo in der Welt. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Mareile Heinicke war das, die Country Managerin für die Dachregion bei Kobus. Und wie gesagt, schaut doch einfach mal rein oder besser gesagt, hört einfach mal rein. Für aktuelle Classic News bleibt ihr uns natürlich treu bei Backstage Classical. Wenn ihr keinen Podcast verpassen wollt, lasst uns ein Like da und vor allen Dingen abonniert uns. Diskutiert mit euren Kolleginnen und Kollegen über unser Thema und sagt ihnen, man kann diesen Podcast nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis bald. Ciao, ciao.